Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Es hat zäh begonnen, aber es wurde im Verlauf dann besser. Da ist ein Rohr, wenn man so nennen kann, kaputt und es wird ersetzt. Was immer man macht, man sollte Spaß mit dem Ganzen haben, was man macht.
Liebe Hörende, sehr geehrte Damen und Herren, es ist wieder soweit. Unser Podcast geht in die nächste Runde, Faszination Medizin Staffel 2. Wir haben festgestellt, dass wir nach all den ganzen Gesprächen noch ein paar weiße Flecken auf der Landkarte der Medizin hatten, auch wenn wir dachten, dass wir diesen Kontinent anständig bereist und durchwandert hatten. Aber es gibt doch ein paar Themen, die wir noch nicht angerissen hatten. Das haben Sie, das habt ihr uns auch geschrieben. Und wir haben das gerne zum Anlass genommen, jetzt nochmal ein paar neue Gespräche zu vereinbaren und die in altbewährter Manier durchzuführen. Ich freue mich sehr, dass heute Professor Christian Uhl vor mir sitzt. Der ist der neue Direktor und Lehrstuhlinhaber der Klinik für Gefäßchirurgie. Herr Professor Uhl, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Herzlich willkommen in Aachen. Sie sind ja noch relativ frisch an Bord, kommen aus dem Süden. Ich glaube, gebürtig sind Sie Österreicher.
Genau.
Vielleicht wollen Sie uns einmal ein bisschen zum Anfang, als Eröffnung des Gesprächs vielleicht mitnehmen. Wieso sind Sie überhaupt Mediziner geworden? Hätte es auch was anderes sein können?
Wahrscheinlich hätte es auch durchaus was anderes sein können. Ich habe begonnen habe ich als technische Ausbildung eigentlich meinen Weg zu beschreiten. Und das hat mir viel Spaß gemacht und wahrscheinlich wäre es Bauingenieur gewesen oder Architektur geworden. Aber irgendwie habe ich mich dann gefragt, könnte vielleicht Medizin auch für mich was sein, weil mich das auch irgendwie immer interessiert hat. Und dann habe ich mir gedacht, nach dem Matura heißt es ja in Österreich, versucht man es einfach mal, wie es denn so funktioniert. Habe mich inskribiert an der Uni und es hat zäh begonnen, aber es wurde im Verlauf dann besser, so würde ich sagen.
Man muss auch sagen, es hat ganz gut geklappt. Ne?
Es hat geklappt.
Sitzen Sie heute hier und haben eine anständige Karriere hinter sich oder auch noch vor sich oder auch und auch schon einen Teil hinter sich gebracht. Ich glaube, Sie haben in Graz begonnen zu studieren, genau. Medizin und sind dann von dort aus in den deutschen Süden einmal gegangen.
Es war damals in Österreich noch so, dass wir den Turnus machen hätten müssten und ich anderthalb Jahre auf den Turnus warten hätte müssen. Nachdem ich nicht anderthalb Jahre arbeitslos sein wollte, war es naheliegender, nach Deutschland zu gehen, habe mich dann an zwei Kliniken vorgestellt und es ist dann letztendlich München geworden, genau. Mhm.
Gefäßchirurgie ist ja noch ein relativ junges Fach, wenn man es vielleicht so sagen möchte. Ich glaube auch jetzt nicht ein Riesenfach. Ich glaube 3000 Medizinerinnen und Mediziner sind in der deutschen Fachgesellschaft dafür organisiert oder eingeschrieben. Warum sind Sie denn in der Gefäßchirurgie gelandet?
Ich habe meine Doktorarbeit damals in Graz in der Gefäßchirurgie geschrieben, weil es einfach für mich ein schönes Fach war. Da ist ein Rohr, wenn man so nennen kann, kaputt und es wird ersetzt. Und es hat eigentlich da viel Spaß gemacht, die unterschiedlichen Zugangswege, die unterschiedlichen Gebiete, wo man da operiert und natürlich auch die Pathologie, die dahinter steckt, waren interessante Fächer. Und was zu meiner Zeit, wie ich studiert habe, noch gar nicht so war, dass man sehr viel interventionell behandeln konnte, hat dann zunehmend mehr werden begonnen und das war nicht auch extrem interessant. Mich hat damals auch die Neuroradiologie interessiert, wie das mit Drähten und Kathetern machen. Und dann hat sich das eigentlich so ergeben, dass es eigentlich dieses Fach war, was alles miteinander verbindet, sowohl ein chirurgisches Fach als auch ein interventionelles Fach. Als auch ein konservatives Fach, wenn man das möchte. Und es war, als wie gesagt, eines der Fächer und es hat Spaß gemacht und deswegen habe ich mich dafür dann entschieden.
Ich fand dieses Bild mit dem Rohr eigentlich schon ganz gut, wie Sie es gerade gebracht haben, weil ich glaube, das ist jedem Laien hier zum Beispiel relativ schnell zugänglich. Ein Rohr kann ja irgendwie verstopfen oder brechen. Ne? Ähnlich ist es wahrscheinlich bei Gefäßen. Das heißt, das sind Ihre Hauptarbeitsgebiete, dass Sie es versuchen zu rekanalisieren oder wieder zu flicken?
Genau, oder wenn es platzt, halt dann entsprechend auch zu ersetzen oder abzudichten.
Ja, genau. Da habe ich mich dann im Nachgang gefragt, ich habe mal gesehen, wie ein Gefäß genäht wurde. Das ist auch was man sich so am Anfang vielleicht gar nicht unbedingt vorstellen kann. Ich hätte jetzt gesagt, als Analogon zum Handwerker, man macht einfach eine Muffe drüber, verklebt es irgendwie, aber Sie nähen das tatsächlich?
Genau, das Gefäß wird nach wie vor genäht, ja, schön mit regelmäßigen Abständen, damit es keine Blutungen dazwischen rausgibt. Und auch wenn die Gefäße natürlich in der Gefäßchirurgie in der Regel sehr, sehr schlecht sind, weil entweder sind sie zu weich, weil die Patienten genetische Grunderkrankungen haben, oder sie sind zu hart, weil sie verkalkt durch die Arteriosklerose sind. Aber genau das macht es dann auch spannend, diese Gefäße zu nähen und da eine schöne, dichte Naht dann hinzubekommen.
Ist das nicht eine sehr, sehr feingliedrige, filigrane und frickelige Arbeit?
Ja, es kommt darauf an, wo man ist. Wenn man im Aortal ist, dann ist es natürlich ein bisschen größer. Die Aorta hat so einen Durchmesser von knapp 3 cm. Aber natürlich, wenn man jetzt in den Unterschenkelbereich geht oder an die Armarterien geht, da ist es dann natürlich schon auch sehr, sehr fein, die Arbeit. Und entsprechend arbeiten wir dann auch mit Lupenbrillen.
So ein bisschen Gefäßchirurgie ist doch wahrscheinlich auch in anderen Themengebieten der Medizin beheimatet. Ich kann mir vorstellen, der Allgemeinchirurg kommt, so eine Leber kann ich auch nicht wieder implantieren, ohne Gefäße zu vernähen.
Genau, das hängt dann so ein bisschen davon ab, wie das im Haus so der Standard ist. Meistens die Transplantationschirurgen nähen die Gefäße selber, aber es gibt durchaus immer wieder mal bei Nierentransplantationen Häuser, wo dann zum Beispiel der Gefäßchirurg die arterielle Anastomose nähen würde. Aber das ist von Haus zu Haus wirklich verschieden.
Und wie ist da so die Claim-Abdeckung, also welche Gefäße machen Sie von der Karottenstenose abwärts bis zu den Beinarterien?
Genau, im Prinzip machen wir alles außer das Herz selbst und das Gehirn. Alles andere fällt sozusagen in unseren Aufgabenbereich.
Okay, was ja schon jede Menge ist. Ne?
Genau.
Also das ist ein sehr, sehr breites Spektrum.
Breites Spektrum und unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Gefäße, unterschiedliche Entitäten, um die es geht. Also macht das Ganze relativ vielfältig und interessant.
Haben Sie das Gefühl, es ist eine interdisziplinäre Disziplin, die Sie verkörpern, weil Sie auch immer quasi mit anderen im Verein gemeinsam arbeiten? Oder?
Definitiv. Also ich würde sogar sagen, eine sehr gute Kooperation mit den Kardiologen, mit den Angiologen, mit den Nephrologen. Das ist Neurologen natürlich auch für die Carotid Stenosis extrem wichtig. Ja. Im Endeffekt behandeln wir Arteriosklerose, also Gefäßerkrankungen, und alle Fächer, die da mitmachen, die sind natürlich da wichtig und da gibt es sehr viele Verzahnungen und Kooperationen, sowohl klinisch als auch wissenschaftlich.
Und wie hat sich das in den letzten Jahren verändert? Also arbeiten Sie mehr interventionell oder machen Sie noch offen chirurgisch tatsächlich die meisten Fälle?
Es ist so, dass zunehmend mehr die endovaskulären Techniken in den Vordergrund treten, aber umso wichtiger ist es, das Offene auch noch immer zu beherrschen und auch auszubilden, weil natürlich nicht alles geht endovaskulär. Endovaskulär geht extrem viel und da hat sich extrem viel verbessert, weil es sozusagen minimalinvasiv geworden ist für den Patienten, kriegt kleine Punktionen oder kleine Schnitte und es werden große Pathologien darüber versorgt. Aber nicht alles. Und deswegen ist die offene Operation auch noch immer sehr, sehr wichtig, dass man die beherrscht, dass man die auch weiter ausbilden kann. Und es muss für den Patienten passen. Es soll nicht so sein, dass was ich kann, wie biete ich dem Patienten an, sondern das, was der Patient braucht, soll er bekommen. Und wenn es die offene Variante ist, dann soll er die offene bekommen. Und wenn es die endovaskuläre ist, dann die endovaskuläre.
So eine Bauchaorta, ich hatte immer mal so als Maßstab gehört, das ist irgendwie ein dicker Daumen, ne? Aber auch wahrscheinlich eine Darmarterie, das sind ja alles große Blutgefäße oder Beinarterie. Aber ich kann mir vorstellen, Sie haben es auch mit relativ kleinen Gefäßen zu tun. Wie ist denn da so die Schwankungsbreite? Also wie groß sind denn die Gefäßdurchmesser eigentlich immer?
Also die aneurysmatische Aorta kann gehen bis auf 11 cm, 15 cm war das Größte, was wir mal operiert haben.
Gut, das ist eine Hand.
Das ist eine große Hand, genau. Ein richtiger Volleyball dann schon. Und die kleinsten Gefäße sind an den Armarterien, Fußarterien, das sind so 1,5 mm ungefähr im Durchmesser.
Okay, das ist schon ein Riesenunterschied. Aber wenn so eine Bauchaorta reißt, ich fürchte, also da ist ja ordentlich Druck dahinter. Ja. In aller Regel ist dann Eile geboten.
Also dann ist Eile geboten. Es ist ein absoluter Sofortnotfall. Und viele Patienten, muss man sagen, schaffen es gar nicht mehr, in die Klinik zu kommen. Deswegen ist es auch wichtig, dass die Patienten zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen für Männer ab 60 Jahren. Und das kann man mit Ultraschall relativ leicht untersuchen. Tut nicht weh, ist nicht teuer und man hat entweder einen Ausschluss oder zumindest dann kann man weiterführende Diagnostik machen, ob es etwas Versorgungsbedürftiges schon ist oder nicht.
Neben den Arterien gehören auch die Venen zu Ihrem Gebiet, ne?
Genau, die Venen gehören auch zu Gebiet. Da hat sich in den letzten Jahren auch ein bisschen was geändert. Während es früher die reine Krampfadernbehandlung klassischerweise war, ist es so, dass man nun in den letzten Jahren auch wieder dazu übergeht, diese chronischen Venenthrombosen, die dann im Körper drinnen sind, Beckenvenen, Vena cava inferior wieder zu rekanalisieren, einfach um das postthrombotische Syndrom dann zu verhindern. Also die geschwollenen, dickeren, an offenen Beinen, die Patienten dann oft mit den Jahren dann bekommen, das will man verhindern. Und da gibt es erste Ergebnisse, das wird natürlich Studienbegleitern gemacht und die zeigen, dass das durchaus, wenn der Patient passt, wenn es die richtige Pathologie hat, durchaus sinnvoll sein kann, das natürlich auch zu rekanalisieren und so das Leiden des Patienten zu mindern.
Okay. Es gibt aber wahrscheinlich auch eine große inhaltliche Nähe, also wenn ich mir jetzt einen Herzchirurgen vorstelle, der einen Bypass legt und dafür wahrscheinlich irgendwo eine Ader entnommen hat und die dann quasi umbaut, ne, und ein bisschen zweckentfremdet, aber um irgendwie etwas zu durchbluten, dann ist es ja eine Tätigkeit, die Ihnen im Prinzip extrem vertraut sein müsste.
Ne? Genau. Ja. Die Herzchirurgen, wenn die Bypässe nähen, die nähen halt die Bypässe am Herzen und wir nähen halt die Bypässe überall anders im Körper sozusagen. Also da ist eine sehr, sehr große Nähe da. Und die Kooperation mit den Herzchirurgen ist natürlich für den Gefäßchirurgen auch extrem wichtig, weil wir uns letzten Endes im Aortenbogen oben treffen und sozusagen dann gemeinsam die komplette Aorta versorgen können. Während er natürlich Aszendenzbereich und Bogenbereich versorgt, sind wir sozusagen die hinten anschließen. Und endovaskulär geht die Gefäßchirurgie nun mittlerweile auch in den Bogenbereich über, dass man auch da Lösungen hat, um die zu versorgen. Nichtsdestotrotz ist der Herzchirurg da noch immer wichtig, weil nicht alle Pathologien im Bogenbereich gehen, endovaskulär zu versorgen.
Jetzt blicken Sie ja auf gut fast 20 Jahre High-End-Chirurgie, Gefäßchirurgie zurück. Was macht denn aus Ihrer Sicht einen guten Gefäßchirurgen aus oder eine gute Gefäßchirurgin? Was muss ich mitbringen, um das zu können?
Ich glaube, offen für Neues ist ganz extrem wichtig, weil immer rascher die Entwicklung in der Industrie geht. Man muss offen sein für die neuen Techniken, man darf sich denen nicht verschließen. Man muss immer am Stand der Technik sozusagen bleiben. Das ist extrem wichtig im Fach wie die Gefäßchirurgie. Man braucht eine gewisse Ruhe dafür auch, weil natürlich das zeitaufwendige Operationen werden können, die durchaus mal mehrere Stunden brauchen können. Und ich glaube einfach, es ist wichtig, dass die Leute, die das machen, Spaß an der Sache haben. Das ist extrem wichtig. Und dass sie auch die Vielfältigkeit des Faches sehen, wo man sich überall beteiligen kann, wo man überall was machen kann. Und dann passt es.
Wenn Sie so ein bisschen auf die Zukunft Ihres Fachbereichs gucken, glauben Sie, dass Sie in 10 Jahren noch selber mit dem Messer am Patienten tätig sind, mit dem Skalpell? Oder wird es über einen OP-Roboter laufen? Oder wird es, was glauben Sie, was da kommen wird?
OP-Roboter ist sehr, sehr weit weg. Es gab schon mal Versuche, endovaskulär mit Roboter zu arbeiten, die haben sich alle nicht durchgesetzt, weil da noch immer die menschliche Hand das Entscheidende ist. Und Roboter, glaube ich, wird es nicht geben. Ich glaube, dass die endovaskulären Techniken noch weiter zunehmen werden. Wir werden definitiv viel mehr im Hybridsaal arbeiten müssen. Deswegen ist es auch so, dass wir uns extrem gut mit Strahlenschutz auskennen müssen, darauf achten müssen, sowohl für den Patienten als für uns selbst, die wir dann täglich drinnen stehen. Und da geht definitiv die Richtung hin. Man darf aber dabei nicht vergessen, das Offene weiter auszubilden, zu machen auch, für den Patienten, der offen versorgt werden muss. Weil es wird nicht alles endovaskulär gehen. Es werden sicher über die Hälfte der Dinge endovaskulär lösbar sein, aber nicht alle. Ob es in Zukunft mal so sein wird, dass alles endovaskulär ist, das wird die Zeit zeigen, aber sicher noch nicht in 10 Jahren.
Okay. Es ist ja nun auch Teil Ihrer Aufgabe, dieses Gebiet umfassend zu beforschen. Da kann man sich ja A, die Frage stellen, wie kann man überhaupt vermeiden, dass Gefäße sklerotisch werden, also verkalken, aber vielleicht auch, welche Techniken gibt es da, das schonender oder schneller oder effizienter oder nachhaltiger zu behandeln. Aber was erzählen Sie uns ein bisschen über Ihre Forschung?
Grundsätzlich ist es so, dadurch, dass der Mensch älter wird, Arteriosklerose ist eine Alterserscheinung. Das heißt, jeder Mensch, der alt wird und 80, 90 Jahre, hat natürlich arteriosklerotische Veränderungen in den Gefäßen drinnen. Es ist einfach durch die Fette, durch den Zucker, vielleicht durchs Rauchen natürlich auch, wenn man raucht, da verändern sich einfach die Gefäße. Das heißt, das Erste, der Patient kann selbst schon mal sehr, sehr viel tun, damit natürlich Arteriosklerose nicht so schnell voranschreitet. Natürlich gibt es auch eine gewisse genetische Komponente dabei. Es gibt ja letztendlich 2 Arteriosklerose-Modelle zur Entstehung. Beide sind Hypothesen und noch nicht eindeutig bewiesen. Da geht aber die Forschung in einfach Arteriosklerose-Forschung zu machen. Da machen natürlich auch die Kollegen der Kardiologie extrem viel. Was auch natürlich noch wichtig ist, ist genetische Grunderkrankungen abzudecken. Und da sehen wir natürlich jetzt die Gefäßchirurgen, die mit Aneurysmen letztendlich sehr, sehr viel zu tun haben. Wir können das Gewebe entnehmen, wir können das Gewebe untersuchen, wir können das Gewebe erforschen. Und da hat Aachen als Standort immer eine Vorreiterrolle gehabt. Und die wird es auch in den nächsten Jahren dann natürlich auch noch weiterhin haben, weil wir weiter Gewebe entnehmen können, Gewebe untersuchen, verschiedene Kooperationen mit anderen Abteilungen auch haben, einfach um zu schauen, wie entsteht denn ein Aneurysma. Und das sind sozusagen mal so die Grundlagenforschungsdinge, die wir definitiv erledigen müssen. Ich würde mir wünschen, dass in der Gefäßchirurgie noch viel mehr Grundlagenforschung gemacht wird, weil es einfach wichtig ist für das Fach Gefäßchirurgie selbst, für den Patienten. Und von der Behandlungsart denke ich, man wird immer zu mehr schonenderer Behandlung übergehen. Ja, also von den ganz großen Eingriffen wird man zunehmend wegkommen. Manche Patienten werden es noch brauchen, aber sicher nicht mehr so viele, und es wird vorwiegend mehr endovaskulär dann behandelt werden.
Mhm. Gibt es denn auch Entwicklungen, die Sie skeptisch sehen, wo Sie sagen, das würde ich mir vielleicht anders wünschen, auch in Ihrem Fachbereich?
Ich glaube, dass es wichtig ist, jede Entwicklung, die kommt, muss durch Studien evaluiert werden. Das, glaube ich, ist das Entscheidende. Man hat immer so eine vorgefasste Meinung, was gut ist und was schlecht ist. Und da muss man aufpassen, weil es gibt Erneuerungen, und manche der Erneuerungen sind gut und manche der Erneuerungen sind nicht gut. Wichtig ist, dass man nicht industriegetrieben wird. Auf das muss man, glaube ich, aufpassen. Die Industrie ist ein wichtiger Partner für uns alle, das ist klar. Aber wie gesagt, das Ergebnis muss stimmen. Und da ist es eben wichtig, entsprechend darauf zu achten und alles, was neu ist, auch wirklich zu evaluieren, zu hinterfragen. Und dafür sind Universitäten ja da, letzten Endes auch Forschung zu machen und das zu überprüfen.
Nehmen Sie denn einen Unterschied wahr? Jetzt kennen Sie ja schon mit Österreich und Deutschland zwei unterschiedliche, auch Universitätssysteme, haben sich jetzt für Aachen entschieden. Nehmen Sie da einen Unterschied wahr? Also funktionieren die anders?
Die Universitätssysteme, denke ich, sind sehr ähnlich, ohne natürlich, dass ich jetzt das Österreichische kenne ich natürlich nur als Student und jetzt nicht als darin Beschäftigter, würde ich aber sagen, sind sehr ähnlich. Gefäßchirurgie ist in Österreich anders. Da ist es so, dass die endovaskulären Techniken noch nicht so sehr beim Gefäßchirurgen beheimatet sind. Das wird besser, es machen immer mehr Gefäßchirurgen endovaskuläre Techniken auch. Aber da ist es eigentlich so, dass das vorwiegend Radiologen da machen. Das ist so der große Unterschied. Das wird jetzt immer mehr, aber da ist Österreich, hat ein anderes System, was das betrifft, letztendlich.
Es gibt ja vielfältige Entwicklungen. Medizin ist ein teures Gut. Also das ist ja auch immer im Fluss, auch politisch in der Debatte. Wir merken, es ändert sich gerade viel. Auch die Rolle der Universitätsmedizin wird neu definiert. Aber für Sie als Klinik hier am Standort Aachen, was würden Sie sich für die Zukunft wünschen?
Ich glaube, Aachen ist als universitärer Standort grundsätzlich bei all den politischen Veränderungen, die wir jetzt sehen und die sicher auch in irgendeiner Form dann kommen werden, sehr gut gerüstet dafür. Weil Aachen ist ein universitärer Standort. Aachen hat sehr großes Potenzial in der Vergangenheit immer gehabt, hat wissenschaftlich extrem hohes Potenzial und hat natürlich auch eine sehr gute Patientenversorgung. Daher denke ich, ist Aachen auch für die Zukunft, die für uns alle ungewiss ist, aber denke ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Ich denke, wenn man an die reine Ausstattung denkt, an die Technik denkt, dann wird man in diese endovaskulären Techniken weiter investieren müssen. Man wird Hybridsaalkapazitäten erweitern müssen. Das soll ja dann auch mit dem Neubau des OPs dann auch geschehen. Das heißt, wir sind auch auf einem sehr guten Weg dahin. Und ich denke, das ist die Richtung, in die es gehen wird. Und wichtig ist, denke ich, auch, dass man den Forschungsstandort weiter erhält und weiter auch fortführt, gute Forschung macht, weiterhin gut publiziert, weil darüber definiert sich natürlich die Universität auch.
Super. Schlussfrage für mich wäre, gibt es etwas, was Sie sich als junge Menschen mit auf den Weg geben wollten, jetzt wo Sie eine gewisse Wegstrecke zurückgelegt haben? Man ist ja manchmal sehr intrinsisch motiviert und auch ganz gespannt und dann manchmal vielleicht auch ernüchternd oder auch erleichtert. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das könnte ich mir zurufen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, egal was immer man macht, man sollte Spaß mit dem Ganzen haben, was man macht. Es ist wichtig, dass man den Menschen, mit denen man arbeitet, sich gut versteht. Das ist ganz entscheidend dann auch für den weiteren Arbeitsweg, weil ein Fach kann mich noch so sehr interessieren. Wenn die Mitarbeiter dort schwierig sind, werde ich in diesem Fach nicht bleiben. Wenn mich vielleicht aber ein Fach ein bisschen weniger interessiert, aber ich nur dort einen Job bekommen habe und die Mitarbeiter sehr nett sind, kann es durchaus sein, dass man da bleibt. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig einfach, dass es einen Spaß macht. Man muss gerne in die Arbeit gehen. Man darf nicht auf die Uhr schauen, ob es schon 4 Uhr ist und man nach Hause gehen darf. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und was natürlich auch schon wichtig ist in der Medizin, es gibt immer wieder mal schwierige Phasen. Beim Studium, während der Arbeit, das ist völlig normal. Ja, nicht alles im Leben ist angenehm, aber das ist leicht durchzuhalten und da muss man einfach so ein bisschen Resilienz entwickeln und dann klappt es eigentlich sehr, sehr gut.
Vielen Dank für das nette Gespräch.
Gerne.